Hallo liebe Moviepiloten, willkommen zurück zu unserem Live-Talk zu The Walking Dead. Ja, es ist schon etwas her. Heute sprechen wir über die 9. Episode von Staffel 8, sozusagen den Halbstaffel-Auftakt. Ich bin nicht alleine, ich begrüße Andrea.
Hallo.
Und natürlich auch Sebastian ist wieder bei uns.
Hallo.
Großer Freund der Sendung. bevor wir loslegen, möchte ich euch alle warnen, hier wird es Spoiler geben, okay? Wenn ihr noch nicht up-to-date seid bei The Walking Dead und wir sprechen von Staffel 8, Folge 9, der Titel heißt Ehre, dann bitte haltet euch von diesem Video fern, es wird auch noch morgen zur Verfügung stehen. Ihr seid hiermit gewarnt worden. Lasst uns loslegen. Generelle Eindrücke, Leute, die Folge nach dem Halbstaffelfinale, das Halbstaffelfinale hat ja schon einigen so ein bisschen das Herz gebrochen. Wir sind zurück, Andrea. Was hältst du von Folge 9?
Also, ich fand die Folge überraschend gut. Ich hatte viele Bedenken vorher und finde, dass sie den Tod von Karl, auf den ja dann quasi jetzt für den alle eingeschalten haben, weil sie das natürlich sehen wollten, wie er letztendlich von uns geht, fand ich sehr schön gelöst. Ich fand es super, dass sie sich so viel Zeit genommen haben dafür. Es war vielleicht ein bisschen langatmig dadurch, aber ich finde, jede Sekunde wurde gut genutzt in dieser überlangen Folge.
Ich entschuldige mich an dieser Stelle schon, ich bin ein bisschen erkältet, werde hier und da ein wenig schniefen. Sebastian.
Toll. Also für mich auch super Auftakt für die zweite Hälfte. Finde sogar tatsächlich eine der emotionalsten Folgen der kompletten Serie eigentlich, was aber auch gut ist, weil Karl haben wir jetzt eigentlich seit Folge 1 an irgendwie mitbegleitet, wie er erwachsen wurde, und dass man sich jetzt so lange von ihm verabschiedet, fand ich total super. Irgendwo habe ich zweimal noch gehofft, dass es ihn vielleicht doch nicht trifft, weil ich mag Karl so ein bisschen, aber ich fand es auch sehr, sehr schön gelöst, wie er auch seinem Vater quasi am Ende nochmal so ins Gewissen redet, so, das war wirklich ein würdiger Abgang einfach für den Charakter.
Ja, also ich sag's ganz ehrlich, das war das erste Mal seit The Walking Dead und ich bin Trooper, ich gucke seit Episode 1. Ja, es sind Tränen geflossen, ohne Spaß, die Episode hat mich umgehauen und dabei bin ich nicht mal so ein riesiger Karl-Fan. Aber es war die Umsetzung, die hat's gemacht. Und wir haben ja noch vor ein paar Monaten, als Episode 8 rauskam, darüber geredet, sind wir nun Fans davon, dass sie Karl rausgeschrieben haben. Immerhin widerspricht das ja den Comics sowas von hart. Ich bin immer noch kein Riesenfan davon, dass sie es gemacht haben, aber die Umsetzung fand ich echt stark.
Ich muss mittlerweile sagen, ich finde es gar nicht so schlecht, weil gerade wir so als Comic-Leser, vielleicht gibt es für uns jetzt halt auch nochmal eine Überraschung, wie es anders weitergeht. Gleichzeitig finde ich es ganz interessant, dass jetzt quasi ja Rick ihm ja auch dieses Versprechen gegeben hat, nicht zu töten und so. Also ich glaube, so wie sich das jetzt noch weiterentwickeln kann, dürfte für die Serie schon interessant werden.
Ich finde auch, dass sie durch den Tod von Karl einfach so viele Türen geöffnet haben, die man vorher nicht gesehen hat oder die vorher einfach nicht da waren. Ich finde auch, dass der Tod von Karl gibt der Serie an sich so ein bisschen eine Endlichkeit. Also man hat irgendwie gemerkt, dass die Serie sich seinem Ablaufdatum bewusst ist. Finde ich, hat die Folge schön gezeigt. Und sie hat auch schön gezeigt, dass sie sich bewusst sind, dass das Ganze schon seit 8 Jahren läuft und in dieser Zeit schon extrem viel passiert ist. Und das auch wirklich schön genutzt, dann nochmal das irgendwie alles aufzurollen, dass es nicht nur ein Vor- und Nach der Apokalypse gibt, sondern auch ein Seit der Apokalypse, was ist da schon alles passiert, die Farm, das Gefängnis und Woodbury und all diese Sachen. Deswegen finde ich auch, dass sie mit dem Tod von Karl vielleicht genau die richtige Richtung einschlagen, was so ein bisschen gefehlt hat in letzter Zeit.
Ja, ich glaube auch, dass das der erste Schritt in Richtung Finale der ganzen Serie ist. Ewig werden sie nicht weitermachen können. Und hier haben wir es auch in den Kommentaren. Viele Leute sind sehr, sehr traurig. Und mir wurde auch schon unterstellt, ich bin gar nicht erkältet.
Du weinst einfach nur immer noch?
Ich weine immer noch. Nein, oder? Nein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir mal direkt mit dem Anfang der Episode an. Weil ich fand, das war ein sehr untypischer Anfang für eine Walking Dead Episode. Erst recht nach diesem harten Cliffhanger. Wir erleben Karls letzten Tag. Und viele haben sich auch gefragt, oh, hat ihn vielleicht ein Whisperer gebissen? Und das fanden Sebastian und ich eh immer ulkig, weil warum sollte ein Mensch Karl beißen? Ja, aber sein letzter Tag, wie fandet ihr diese Montage von seinem letzten Tag?
Ich fand, das war eine der besten Szenen im ganzen Walking Dead-Kosmos und hat wieder mal gezeigt, dass sie bei der Serie echt gut sind, die richtigen Lieder zu wählen für die richtigen Momente. Ja. Bei diesem, wie hieß es, At the Bottom of Everything von den Bright Eyes, ist einfach perfekt gewählt. Conor Oberst ist ja ein gefeierter Songwriter seiner Generation und hat mit diesem Lied, das ja auch eines der bekannteren ist von den Bright Eyes, wollte er ausdrücken, dass es schwierig ist, den Optimismus zu bewahren in dem zerfallenden Amerika der heutigen Zeit. Und es passt einfach so gut, so diese Sinnsuche danach, was bleibt einem eigentlich noch. Und Karl hat das ja gefunden. Karl weiß, was noch bleibt. Also er weiß, dass irgendwas bleiben muss nach all dem ganzen Krieg. Das hat das alles wunderschön eingefangen.
Absolut. Ich fand auch so diese Szene, wenn er da mit Judith auf dem Schaukelstuhl sitzt oder sie noch diese Handabdrücke da auf die Veranda machen und das erste Mal, dass diese Polaroid-Kamera für was Gutes eingesetzt wird und sie halt nochmal so ein schönes Abschiedsfoto von sich machen. Also es war wirklich so einfach, wie du schon sagst, getragen durch die Musik und halt einfach nur diese Bilder und du siehst einen Karl, der sich bewusst ist, dass er sterben wird, aber jetzt nicht in Trauer deswegen verfällt, sondern halt versucht wirklich das Beste draus zu machen. Ich bin auch noch wahnsinnig gespannt, ob wir noch jetzt im Verlauf erfahren werden, was in den einzelnen Briefen an die jeweiligen Leute steht, weil wir wissen ja zumindest, dass er an Enid einen Brief geschrieben hat, an seinen Vater, und da war ja ein ganzer Stapel, also wahrscheinlich so alle wichtigen Leute bekommen noch irgendwie die letzten Worte von Karl geliefert, und fand ich sehr schön, dass er so eigentlich zeigt es nochmal, wie sehr er greift es auch irgendwie mit seinem Leben in dieser Welt.
Ja, also ich fand, wie gesagt, ich fand den Kontrast auch so mega schön. Ich glaube, wir haben da ein Foto, als Karl nach Hause kommt und das erste Mal mit seiner Bisswunde vorm Spiegel steht. Ich meine, wir haben ein Foto an die Regie, wenn wir da ein Foto haben, dann jetzt einblenden. Foto jetzt. Dann jetzt einblenden. Das war ein derartig starker Kontrast. Ja, da haben wir es. Er steht vorm Spiegel, ist sich kurz dieser Situation bewusst, oh Gott, ich werde sterben. Dann zieht er sich einfach schnell um, geht raus und spielt eine Runde mit seiner Schwester. Und gerade das Foto, hier, da haben wir auch ein Foto, ein Bild von Judith und Karl von seinem letzten Tag. Auch das würde ich gerne nochmal zeigen, weil das hat mich stark daran erinnert, er wollte damals unbedingt für Judith das einzige Familienfoto holen, wenn ihr euch erinnert. Er hat mit Michonne diesen einen Laden besucht, um das Familienfoto irgendwie zu retten. Der war voll von Zombies, aber die haben sich das getraut, weil er wollte Judith zeigen, das ist deine Mama. Und jetzt macht er ein Foto von sich, weil sie wird sich auch nicht mehr wirklich an ihren Bruder erinnern können. Das fand ich mega schön. Und da du von den Briefen gesprochen hast, ich bin mir nicht sicher, aber es würde mich nicht wundern, wenn ein Brief an Negan adressiert ist.
Glaube ich auch. Glaube ich tatsächlich auch. Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, gerade dadurch, dass man ja in der Traumsequenz, dazu kommen wir noch, aber dass man da halt auch Negan sieht und wir jetzt ja wissen, dass es Karls Vorstellung ist.
Genau.
Er ihm, oder zumindest über ihn auf jeden Fall, was zu sagen hat und auch Hoffnung irgendwie drinsteckt. Sogar, wenn es um Negan geht.
Ja. Und ich würde sagen, kommen wir von diesem relativ emotionalen Start, der, ich glaube, uns allen extrem gut gefallen hat. Wie hat er euch gefallen? Das möchte ich auch in den Kommentaren lesen. Schreibt uns das in die Kommentare. Wie fandet ihr Karls letzten Tag? Ich spreche nicht von den traurigen Momenten, sondern von der wunderschönen Intro-Montage. Zeit mit Siddiq verbracht. Die haben ihr eigenes KitKat erfunden, denn die konnten sich das, glaube ich, nicht erlauben, den richtigen KitKat-Riegel zu zeigen in der Serie. Kommen wir mal zu einem actiongeladenen Teil der Episode. Wir haben Morgan und wir haben Carol. Genau. Und sie haben eine Mission, sie müssen Ezekiel retten. Wir haben ja schon häufig darüber geredet, wer so die Lieblingscharaktere der von uns persönlich sind. Nur nochmal für die Zuschauer, Sebastian, wer ist dein Lieblingscharakter aus The Walking Dead?
Jetzt gerade so im Moment? Also Carol oder Negan tatsächlich? Ich schwanke da mal ein bisschen.
Das wollte ich auch sagen.
Ja, toll. Das passt ja gut.
Können wir auch nicht mehr diskutieren. Nee, Carol war von Anfang an eine meiner absolut liebsten Figuren, die auch einfach die spannendsten Storylines hatte, finde ich. Ich bin auch immer noch ein sehr großer Rick-Fan und finde auch, dass seit Negan Einzug gehalten hat in die Serie, ist sie einfach nochmal um ein Level gestiegen.
Ich habe es auch immer gesagt, Carol ist meine Nummer 1. Also ja, spätestens, anfangs dachte ich ehrlich gesagt, sie ist die erste, die sterben wird. Deswegen war sie mir anfangs, ich wollte mich gar nicht wirklich irgendwie in sie investieren. Ich dachte, sie ist ganz klar die, die zuerst stirbt, dass sie so lange ausgehalten hat, dass sie zur weiblichen Version von Rambo wurde. Fand ich echt stark und wie sie auch ihre psychopathischen Seiten gezeigt hat. Sie hat bisher die schwersten Entscheidungen getroffen, so mitunter. Lizzie. Und jetzt haben wir Morgan, Pazifist vor einer Staffel, in der 6. Staffel Pazifist. Und das ist jetzt vorbei. Was haltet ihr von dem sogenannten Morganator? Das gilt auch für euch. Wie steht ihr zu Morgan?
Ja, ich fand's krass. Also vor allen Dingen, wenn man halt überlegt, dass ja beide Charaktere so vor kurzem noch so ihre Down-Phase hatten, so wo keiner wirklich eigentlich irgendwas machen wollte und wie man jetzt eigentlich zeigt, okay, zwei Möglichkeiten gibt es jetzt weiterzumachen. Du hast so die Carol-Variante, die zwar kämpfen will, aber dabei immer noch human bleibt. Und du hast so einen Morgan, der, keine Ahnung, zum Berserker wird, so komplett diesen Blutrausch hat. Also ich fand es krass, dass eine Carol die ganze Zeit halt immer versucht hat, die Leute nur ohnmächtig zu hauen und er immer gleich mit seinem Stock und nochmal rein. Und also krass. Aber das zeigt auch einfach mal wieder, dass Morgan sich echt wieder so ein bisschen wie so ein zurückentwickelt zu dem, was er mal irgendwie so in Staffel 3 war, so dass er wirklich so diesen Wahnsinn hatte. Und gar nicht mehr klarkommt irgendwie, wie reagiere ich jetzt wirklich, was soll ich jetzt mit diesen Leuten machen?
Ja, man hat auch genau gesehen, dass halt Carol und Morgan in diesen gemeinsamen Szenen einfach zwei verschiedene Ziele verfolgen.
Ja, genau.
Carol will Ezekiel befreien und Morgan will einfach alle tot sehen.
Ja.
Er will einfach nur seinen Stock in jeden Kopf rammen und dann...
Das war ja auch dieses, wenn sie sagt so, ja, lass uns jede Konfrontation vermeiden, wenn wir können. Und er gleich an der ersten Ecke so, oh, guck mal, da stehen noch drei, ja, wunderbar, hauen wir nochmal drauf. Also, ja, schon krass.
Ja, aber ich glaube, dass die Morgan-Psychoseite noch heftiger ausgeprägt ist, als sie bei Carol je war.
Absolut, absolut. Mhm. Und ich glaube auch, der wird wirklich noch so eine absolute Wildcard für The Walking Dead, weil du kannst mit ihm nicht mehr planen. Also er wird einfach sein Ding durchziehen und allein überhaupt die Tatsache, dass er jetzt noch irgendwie damit Carol zusammenarbeitet, war, finde ich, schon ein großer Schritt von ihm zu sagen, okay, ich nehme noch irgendwie jemanden von euch mit, weil am Ende wird er, glaube ich, sein Lone-Wolf-Ding durchziehen.
Ja, das ist auch interessant, weil bevor die Staffelpause eingelegt wurde und noch die Woche davor hat Sebastian eine Theorie aufgestellt. So hundertprozentig widerlegt wurde sie noch nicht. Wir haben heute darüber gesprochen und ich meine, ist es jetzt nicht widerlegt? Und Sebastian meinte ganz klar, nö. Kannst du uns nochmal genau sagen, worum es da ging?
Ach, du meinst,
genau.
Du beziehst dich auf den Flashback, den wir auch in der Folge nochmal sehen, wie die Saviors ausbrechen.
Genau.
Und das... Ich glaube ja immer noch, dass Morgan alle von Ricks Leuten umgebracht hatte, die er ja um das Sanctuary platziert hatte,
die ganzen Scharfschützen.
Mhm. Und heute hatten wir mit Eve diese Diskussion, wo Eve meinte, naja, ist ja jetzt so ein bisschen widerlegt. Aber du hast immer noch nicht gesehen, dass er irgendwie an irgendeinem Funkgerät sitzt und mit diesen Leuten kommuniziert. Und ich habe auch nach wie vor noch keinen dieser Leute gesehen. Also ich glaube immer noch irgendwie, dass das so ein bisschen... So ein Anzeichen dafür ist, dass Morgan halt wieder anfängt, irgendwelche Stimmen zu hören oder sonst irgendwas.
Also du glaubst, Rick ist, als er mit den Scavengers ankam und all seine Sniper tot waren, dass Morgan alle gekillt hat, einfach alle, die Guten und die Bösen und einfach auf alles geschossen hat?
Ja, glaube ich schon. Also ich glaube, wie gesagt, glaube Morgan ist so ein bisschen...
Gefährlich.
Ja, mehr als so gefährlich.
Ja, ich hoffe ja, dass sie sich nicht mehr allzu lange mit Morgan aufhalten, weil ich finde, die Morgan-Karte ist einfach... gespielt.
Ja gut, er wird ja jetzt dann demnächst in Fear the Walking Dead überwechseln. Also
eben
von daher.
Genau, und das muss ich ja nicht gucken. Und dann bin ich morgen los.
Ja, wie steht ihr zu Morgan? Wie steht ihr zu Sebastians Theorie und wie fandet ihr Morgans Berserker-Modus in dieser Episode? Lasst uns das wissen. Aber kommen wir doch mal auf... Ja, wir haben hier auch gerade ein Bild, das ist nämlich ein Promofoto aus Fear the Walking Dead. Denn angeblich wird Morgans Geschichte fortgesetzt. Also es bedeutet, The Walking Dead wird mit Staffel 8 noch einen Zeitsprung machen? Wahrscheinlich. Es ist sehr realistisch nach dem Krieg gegen Negan. Und Morgans Geschichte wird genau dort fortgesetzt, wo Staffel 8 aufhört. Was interessant ist, ich meine, sehen wir auf den Promobildern Morgan mit dem Stock. Und den hat er von Eastman, hieß der so? Ich glaube, der Käsemacher im Wald mit der Ziegel. Erhalten. Also ja, ich bin gespannt, ganz ehrlich. Weil Fear the Walking Dead für mich war eine Serie, die mich nie wirklich gepackt hat. Wenn ich jetzt Morgan in dieser Serie weiterhin begleiten kann, ist das für mich eine Motivation einzuschalten, sage ich ganz ehrlich. Also, auch wie steht ihr zu Fear the Walking Dead? Das ist interessant. Schreibt uns auch das bitte in die Kommentare. Aber kommen wir doch zu unserer Majestät persönlich. Denn um ihn dreht sich ja eigentlich alles, was Carol und Morgan machen, wenn sie da theatermäßig die Kulisse wegballern und auf der Bühne stehen. Ezekiel hat einen ganz eigenen Konflikt, einen moralischen. Möchtest du dazu was sagen, Andrea?
Ich habe mich sehr gefreut, dass Ezekiel irgendwie seine Weisheit wiedergefunden hat. Und irgendwie ist er in der Folge ja nur dazu da, super schlaue Sachen zu sagen, die alle irgendwie auf den Boden holen sollen. Weil er halt eben mit Gavin, dem Xavier, der ihn gefangen hält, diskutiert und er ihm sagt, dass es nicht zu spät ist, sich umzuentscheiden, Sachen, die man eigentlich schon festgelegt hat. Und Gavin, dieser Xavier, will aber, dass alles wieder so wird, wie es war, als die Xaviers an der Macht waren. Und da sieht man so schön, dass die Zeit des Xaviers einfach vorbei ist, weil sie sich nicht anpassen können, weil Negan einfach auf seinem Thron sitzen bleiben will. Und Ezekiel hat dann eben die Einsicht, dass er sagt, dass alles, was er bisher getan hat, war eigentlich nur dafür da, die Xaviers in Schutz zu nehmen und nicht seine eigenen Leute in Schutz zu nehmen. Und deswegen seine Einsicht, die Sachen eben zu ändern, die er vorhin anders festgelegt hat.
Das fand ich auch gut. Also, dass so ein Ezekiel jetzt so auch seine Lethargie wieder herauskommt. Er war ja, ich glaube, Folge 5, Folge 6, wo er halt irgendwie fast seine komplette Armee ja eigentlich verloren hatte und ja dann wirklich...
Shiva.
Genau. Und dann ja todtraurig war und ja gar nichts mehr machen wollte. Also selbst eine Carol konnte ihn ja zu nichts mehr bewegen. Und jetzt nimmt er ja dann auch so symbolisch das erste Mal wieder eine Waffe in die Hand und man merkt, okay, er ist jetzt wieder da und er hat jetzt endlich gesehen, wofür er eigentlich König sein muss und dass er halt wirklich, wie du schon sagst, jetzt für seine Leute kämpfen muss. Und ich glaube, das ist gerade auch wichtig, weil Rick wird jeden Mann brauchen, den er jetzt irgendwie kriegen kann. Und Ezekiel wird sicherlich gute Ressourcen und Leute noch liefern können.
Lil Red Rum gibt dir recht. Er ist...
sehr gut.
Du weißt doch nicht mal, womit.
Aber egal, gib mir recht.
Er glaubt, dass Morgan tatsächlich die anderen Sniper niedergemäht hat.
Danke, sag ich
dir. Und die Leute generell sind zwiegespalten, was Morgan angeht, aber mögen seine Action-Szenen und sind gespannt, wie es mit ihm weitergeht. Auch Fear the Walking Dead höre ich hier immer wieder, soll ab Staffel 3 wirklich stark werden. Das kann ich nicht behaupten, weil ich habe nur die erste Staffel habe ich komplett gesehen, die ist ja nur 6 Folgen. Und die hat mich nicht so gepackt. Und Staffel 2 fand ich die erste Hälfte okay, die zweite nicht so. Aber wer weiß, ich will der Sache wirklich noch eine Chance geben.
Das heißt, du hast nach Staffel 2 aufgehört, da wo es gut wird?
Nein, die erste Hälfte von Staffel 2 fand ich cool.
Ach so, okay.
Und da waren die auf dem Boot. Das fand ich richtig stark, weil es war wie so ein Kammerspiel über mehrere Episoden. Das fand ich wirklich stark. Und dann ging es so ein bisschen bergab, weil, kennt ihr das, das machen die auch voll häufig bei The Walking Dead, wo auf einmal ein Charakter aus dem Nichts verrückt wird und Entscheidungen trifft, die doof sind?
Ja, das ist auch die größte Schwäche von The Walking Dead, finde ich, dass die Charaktere nicht ambivalent sind, sondern einfach irgendwas machen.
Ja, aus dem Nichts wird einer verrückt, wie zum Beispiel Sasha und Rosita sagen, ja, wir gehen jetzt aber zu Negan und alleine, obwohl wir einen Plan haben, aber nein, wir machen es jetzt.
Oder und Daryl, der seinen komischen Plan dann alles kaputt macht.
Ja, oder Carol, die plötzlich PTSD bekommt, obwohl sie vorher, keine Ahnung, obwohl nie was passiert ist, obwohl ihre Tochter gestorben ist. Und
bei Fear the Walking Dead war diese eine Episode, habe ich mit meinem Kumpel geguckt. Wir wollten es eigentlich nur gucken, um Walking Dead zu überbrücken. Und da haben irgendwie 5 Charaktere in einer Episode so gehandelt. Und wir mussten krass lachen, weil wir meinten, okay, das ist das, was wir an The Walking Dead, wir lieben The Walking Dead, das ist das, was wir am meisten hassen. Und es passiert gerade mit 5 Charakteren in dieser Serie. Das ist schon fast, als wenn die sich über sich selbst lustig machen. Deswegen, aber ich will der Sache noch eine Chance geben, weil jeder sagt, Staffel 3 soll echt stark sein. Deswegen werde ich der Sache auch noch eine Chance geben und Wenn das soweit ist, wird es auch dazu irgendeine Form von Content geben, das verspreche ich euch. Aber ja, der Hammer, so heißt der User, ich grüße dich, du schreibst auch immer sehr fleißig, hat etwas angesprochen, wozu Andrea sicherlich was sagen kann. Ja. Und zwar, bitte, bitte sprecht über Henry, ist das der neue Karl? Fragezeichen.
Ja, das, der kleine niedliche Junge, der dann den Stock in den Hals von Gavin gerammt hat. In einer der interessantesten Szenen auf jeden Fall von der Folge. Mit, also Henry war auf jeden Fall eine schöne Spiegelung zu der ganzen Karl-Geschichte in dieser Folge und allgemein zu Karl über den Verlauf der ganzen Serie hinweg. Weil Karl geht selber, als er sich verabschiedet von Rick und Michonne, auf diese eine Szene ein im Staffelfinale von der dritten Staffel, ja, als er diesen Jungen erschießt.
Jody.
Von, genau, den Jungen von Woodbury, da wo der genau. Governor regiert hat. Und das ist damals extrem leicht war für ihn und er das Gefühl hatte, er muss das jetzt machen. Mittlerweile aber sich besonnen hat, dass das nicht der richtige Weg sein kann. Und dieser kleine Junge Henry, der Gavin von hinten ersticht in den Hals, gerade an diesem Punkt ist, wo Karl damals war, und wo irgendwie alle gerade sind, die einfach nicht wissen, wo sie sich gerade befinden in diesem Krieg und nur Karl so diesen Lichtblick nach draußen hat. Das fand ich eine schöne Spiegelung.
Ja, ich fand, es war auch wirklich ein, hat sich wunderschön nochmal an alles erinnert, alles zitiert, was wir bisher hatten. Ich meine, Herschel hat damals den Stein ein bisschen ins Rollen gebracht, nachdem Karl diesen Jody erschossen hat. Ist zu Rick gesagt, so etwas stimmt mit deinem Sohn nicht. Rick wollte das noch so abtun, meinte, ach, er ist nur ein Junge. Und wenn er sagt, er hat sich bedroht gefühlt, musste er es machen. Aber in der vierten Staffel hat das langsam bei Rick Klick gemacht. Und er, Karl legt die Waffe weg, wir werden jetzt zu Farmern.
Ja, hat es ja auch schon allein dadurch gezeigt, dass er ja schon in dem Finale von Staffel 3 ja denn die Leute aus Woodbury ins Gefängnis gelassen hat. Und da hat man ja noch gesehen, dass Karl damit nichts anfangen konnte.
Ja, genau.
Und jetzt, es muss ihn aber ja nachhaltig so beeindruckt haben, dass er jetzt quasi seinem Vater das wieder ins Gedächtnis ruft und sagt, siehst du, damals hast du mir quasi den Weg gezeigt und jetzt mit meinen letzten Worten versuche ich dir das genau so zu zeigen. Also ja. Er sagt ja auch, da kommen wir ja auch noch zu, aber er sagt ja schon einmal zu Judith, Kinder müssen ihren Eltern auch mal den Weg zeigen. Ja. Und das ist ja hier quasi nochmal genau das Gleiche.
Oh, das war eine tränenreiche Szene, zu der wir gleich kommen. Ich möchte nur ganz kurz auf eine Sache eingehen, die ist echt, die möchte ich nur kurz, weil wir sie nicht aus den Augen lassen dürfen, weil wir befinden uns hier immer noch im Krieg. Und wir haben jetzt den Plan. Also die letzte Strategie, die unsere Helden jetzt haben, ist eine letzte Festung zu bauen. In der Hilltop-Kolonie.
Naja gut, aber ist ja... Plan klingt so, als wenn es so super gewollt wäre, aber letztendlich haben sie keine andere Möglichkeit. Alexandria ist komplett zerstört. Moment. Das Kingdom ist eigentlich auch so ein bisschen überrannt worden von den Saviors. Also Hilltop ist ja wirklich die letzte Bastion jetzt. Und dann ist natürlich klar, dass sie sich da erstmal alle versammeln müssen, um sich dann neu zu strukturieren.
Ja, wobei Daryls Kampfansage
zu so
mit Baby Judith im Arm und die Kampfansage macht, dass sie alle auf einem Haufen, jetzt wo Alexandria und Kingdom gefallen sind, sind werden der schlimmste Albtraum sein von den Saviors. Und ich glaube, das ist nicht nur eine Kampfansage, das ist auch einfach ein Ausblick darauf, was passieren wird.
Ja, definitiv. Und wir dürfen ja nicht vergessen, ich weiß, Sebastian hasst sie so sehr, aber sie werden zurückkehren, die Scavengers. Tut mir so leid, dass ich den Namen überhaupt erwähnt habe, aber
ja, gut,
für alle, die neu zuschalten, ich glaube, Sebastian, sind die Walker lieber als die Scavengers.
Das tatsächlich, ja, aber bei den Walkern weiß ich wenigstens, wofür sie stehen. Bei den Scavengers, die sind ja mal so, aber das wird ja wahrscheinlich schon in der nächsten Folge interessant werden.
Und die Oceansiders, die dürfen wir jetzt nicht aus den Augen lassen, denn... Ich habe es auch fast vergessen in dem ganzen Getummel, weil wir haben
Ich habe es vergessen.
Ja, wir haben uns so auf Karl konzentriert und auf das Drama mit Karl, dass wir vergessen haben, dass Enid und Aaron eigentlich beide gerade dort drüben sind. Und
also ich habe es nicht vergessen, die beiden haben es vergessen. Ich bin vorbereitet.
Und Enid, wir haben mal eben die Anführerin erschossen hat. Ups, also es war wirklich, wir bringen euch Geschenke. Boom. Oh. Und da gibt es auch eine ganz interessante Theorie, die ich davor Andrea enthüllt habe. Die werde ich auch noch mal hier betonen, wenn wir auf die nächste Woche schauen. Dazu kommen wir noch. Aber jetzt widmen wir uns doch dem Herzstück der Episode, den finalen Abschied. Ich meine, wir haben, ja.
Schnief, ich habe auch eine Erkältung.
Also ich habe hier auch Taschentücher, also für Andrea, für Sebastian und für mich. Keiner von uns ist davon, glaube ich, nicht berührt worden. Für mich persönlich die zwei herzzerreißendsten Momente der ganzen Episode, Abschied von Judith. Das hat mich echt fertig gemacht und auch, wie er ihr den Hut gegeben hat, wie er seine Mutter zitiert hat, gesagt hat, ja, Mama hat mir gesagt, dass ich diese Welt besiegen werde, ich habe es nicht geschafft, aber du wirst es schaffen.
Ich fand allein, also das Schöne an Judith fand ich, sie sagt ja nichts, aber sie guckt einfach so, so niedlich, so sie weiß, glaube ich, so gar nicht so richtig, was eigentlich wirklich los ist, und dann bekommt sie diesen Hut und am Ende weint sie ja dann auch und wird ja dann tatsächlich auch weggetragen, aber ja, es war einfach wirklich traurig, weil Karl wirklich so großer Brudermäßig nochmal so all sein Wissen irgendwie versucht an sie weiterzutragen und als er ihr diesen Hut gegeben hat, ich habe nur noch gewartet, dass er ihr den so aufsetzt so, und man dann so sieht, so dass sie da, aber es wäre vielleicht dann auch schon wieder ein bisschen zu albern gewesen, wenn sie halb in diesem Hut versinkt. Von daher fand ich es gut, dass sie es nur so gemacht haben. Ja, aber was ich tatsächlich sagen muss, was ich erstaunlich fand, dass wir eigentlich nur zwei, in dieser Szene in der Kanalisation eigentlich nur zwei richtige Verabschiedungen
haben. Ja, die anderen sind einfach reingegangen.
Einmal halt das mit Judith und einmal, dass Siddiq halt nochmal sagt, ich werde dich ehren und tausend Dank, dass du mich quasi hier aufgenommen hast und ich werde deine Geschichte weitererzählen. Aber so alle anderen, so Terror, die irgendwie nur so den Finger zeigt. So,
das war, so, das wirkt, als hätten sie vergessen, das rauszuschneiden. Ja, das war super weird.
Ja, und auch so, auch Daryl, der irgendwie, ich habe jetzt gedacht, so, okay, gut, ich meine, er ist halt unser Grummelbär, aber ich hätte auch gedacht, dass der wenigstens irgendwie ein bisschen mehr erzählt oder irgendwas sagt, weil er kennt ja Karl nun auch schon seit einer geraumen Zeit. Also das fand ich so ein bisschen schade, dass halt nur quasi Judith und ein kompletter Neuzugang sich so wirklich aus dieser Gruppe von Karl verabschiedet haben.
Ich gebe dir da recht und ich fand es auch seltsam, da habe ich drüber nachgedacht. Ich glaube, sie haben das absichtlich nicht gemacht, weil sie alle einfach nur stark für Rick sein wollten. Ich glaube, wenn die jetzt in Hilltop ankommen, werden die auch alle für sich weinen und für sich damit abschließen und vielleicht hat der eine oder andere ja auch noch einen Brief, der lesen wird. Aber in dieser Stelle mussten sie stark für ihren Anführer zum ersten Mal sein. Zum zweiten Mal, nachdem er Laurie verloren hat damals. Und was mich auch getroffen hat, war der Punkt, wo Rick eigentlich Judith an Michonne gibt und sagt, bring sie zurück, weil Karl wird es nicht. Und er konnte den Satz nicht mal zu Ende bringen, dass Karl es nicht schaffen wird. Und im Satz hat er angefangen zu heulen. Wow. Also hat mich sehr getroffen. Und da hier wieder Daryl, ich kümmere mich um die Kleider.
Ja, das war so Daryls Reaktion darauf quasi. Und stark zu sein für Rick macht ja auch Sinn, dass er dann sagt, okay, ich nehme Judith, weil ich merke, Michonne ist Karl einfach näher als ich und die will sich eher verabschieden. Ich möchte auch nochmal zurückkommen auf die Szene, wo er den Hut weitergibt, weil ich habe mir vorhin auch nochmal die Szene angeguckt, wie er den Hut nämlich bekommt von Rick, weil das passiert ja am Anfang der zweiten Staffel schon und das ist 7 Jahre her, ist wirklich 7 Jahre her, nachdem er angeschossen wird und zwar auch quasi ganz gleiche Location, als wo er dann den Biss hat.
Ja. Und wo Rick angeschossen wurde, ähnlich auch im Piloten.
Und da bekommt er dann quasi von Rick den Hut weitergegeben. Und während er dann Judith den Hut weitergibt, zitiert er eben nochmal Laurie und sagt nochmal, als unsere Mutter quasi gestorben ist, hat sie gemeint, you will beat the world, so, du wirst in dieser Welt irgendwie zurechtkommen. Ist aber nicht passiert, aber du wirst es ganz sicher. Und ich finde diesen Moment so stark, weil als Laurie das gesagt hat, ich war mir auch sicher, dass Karl sicher nicht sterben wird in 100%. Dieser Serie. Und jetzt, wo er das zu Judith sagt, bin ich mir auch nicht sicher, ob Judith das überleben wird. Das ist, ist einfach.
Bricht mir nicht das Herz hier.
Aber das fand ich so großartig, dass sie das zitiert haben, weil in dem Moment, wo er das zu Judith gesagt hat, war klar, dass wirklich niemand mehr sicher ist. Und die Hilflosigkeit in diesem ganzen Szenario einfach auf die Spitze getrieben war.
Ja, Spoiler-Alarm nochmal für die Comics, ne? Also wir waren ja damals so empört, weil Carl lebt in den Comics und die Comics sind essentiell, hat ja auch Robert Kirkman mehrfach gesagt, ist eine Vater-Sohn-Geschichte. Das ist im Zentrum der ganzen Comics, alles drumherum, die Zombies und Negan und alles mögliche ist eine Vater-Sohn-Geschichte und wer die Comics liest und verfolgt, sieht, dass es auf lange Sicht darauf hinausarbeitet, dass Rick irgendwann geht und Carl übernehmen wird.
Aber ich finde das gar nicht so schlecht, dass sie aus der Vater-Sohn-Geschichte vielleicht ein bisschen eine Vater-Tochter-Geschichte machen, weil letzten Endes ist es egal. Letzten Endes funktioniert Vater-Tochter-Geschichte genauso, weil es ums Weitergeben geht.
Natürlich, mich hat es nur fertig gemacht, dass es ist immer hart zu sehen, dass die neue Generation stirbt und die alte zurückbleibt. Das ist halt...
wow. Aber es ist ja jetzt auch nur interessant, wenn tatsächlich dieser Zeitsprung in The Walking Dead kommt, wie weit sie denn tatsächlich springen werden. Also wenn das denn kommt, kriegen wir denn so eine Judith schon im Teenager-Alter, sodass wir quasi wirklich so ihre Kindheit überspringen und sie dann quasi auch den Part von Carl übernimmt, den er ja in den Comics einnimmt. Der hat ja dann auch so eine Liebschaft mit jemandem von den Whisperers da und ob sie das denn quasi umändern, dass das dann mit Judith passiert.
Oder
Enid, ja. Also ist aber auch die Frage, wie weit Enid noch interessant gemacht wird oder nicht. Also interessanter fände ich es tatsächlich, wenn sie es mit Judith machen würden, weil dann wäre es halt immer noch Rick persönlich, Familie. Dann wäre es immer noch persönlicher für Rick und gerade so ein Rick, Judith ist jetzt alles. Das Einzige, was er noch hat.
Und nicht mal seine leibliche Tochter.
Ja. Genau, ja.
Das kommt auch noch dazu, diese Ironie, dass Carl und er quasi den Vater von Judith umgebracht haben.
Und jetzt würde ich gerne zu einem Punkt kommen, über den haben wir häufig gesprochen. Die Staffel fing an mit einer merkwürdigen Sequenz. Wir haben Rick gehabt, graue Haare, langer buschiger Bart, ist am Stock gelaufen und Comicleser, Sebastian, ich und auch du, wir wussten
eigentlich... Auch du!
Auch ich!
Ich war auch mit dabei.
Nein, du hast auch bis dato gelesen, ne? Ja. Deswegen, das meinte ich.
Sogar Andrea hat es
gelesen. Nein, ich war mir nicht sicher, ob sie schon so weit in den Comics war. Das war der einzige Grund.
Doch.
Wir waren uns damals relativ sicher, dass das wie bei Lost so ein Flash-Forward ist und wir sozusagen die ersten Eindrücke der Welt nach dem Krieg gegen Negan sehen. Deswegen, sie sah halt genauso aus wie das, was wir aus den Comics kennen. Jetzt haben wir herausgefunden, das ist alles nicht der Fall. Es ist was ganz anderes. Andrea, was ist es?
Karls großer Traum einer besseren Welt. Und ich finde, das war das, was an dieser Folge, also in dieser Folge ist mein Herz ungefähr 10-mal gebrochen. Aber als ich gecheckt habe, dass diese Sequenz, wo ich mir immer gehofft habe, ist das wirklich ein Flash-Forward ist, weil wirklich alles gut werden kann. Nur der Traum von Carl ist, dass alles gut wird, ist mein Herz, glaube ich, am stärksten zerbrochen.
Aber krass fand ich daran halt auch wirklich so dieser große Reveal am Ende, dass ein Carl selbst in dieser Utopie von sich Platz für Negan hat, wenn so Negan da plötzlich aufsteht und so
zu Judith
und wo ich echt gedacht so, wow, krass, also das ist ja
selbst. Aber ein Bild, bin ich mir ziemlich sicher, wir haben ein Bild von Negan in dieser besseren Welt, also wenn wir das auch mal kurz einspielen könnten.
Das hat mich umgehauen, aber gut, Carl ist ja auch, glaube ich, der Einzige, der im Moment so ein bisschen auch so die menschliche Seite von Negan mal so kennengelernt hat, so, weil diese Gefangenschaft, als er bei den Saviors war und so, das fand ich super stark, fand ich auch wirklich sehr krass und dass Rick ihm ja dann am Ende auch verspricht, so, ja, ich will versuchen, das zu erreichen, so, dass das wirklich wahr wird und dass er ihm ja jetzt auch dieses Versprechen gibt. Und dass halt dadurch die Möglichkeit besteht, dass so ein Negan wirklich irgendwann da zwischen den Leuten sitzt und Erdbeeren pflückt, finde ich super krass, weil das wird natürlich, das wird eine Maggie nicht wollen, das werden viele andere nicht wollen. Und das wird natürlich sowas sein, wo ein Jesus sagen wird, ja, genau, richtig, das ist der richtige Weg. Und das wird, glaube ich, auf jeden Fall noch interessante Konflikte halt auch einfach so innerhalb dieser Gemeinschaft bringen, weil...
Ja, ich fand diese leider nicht Flash-Forward, sondern Traumsequenzen, Vorstellungen von Karl extrem gelungen, weil sie es super gut runtergebrochen haben auf diese vollkommene, also es gibt keine Grenzen mehr zwischen Freund und Feind. Es gibt einfach nur noch, bringen wir alle um oder versuchen wir alle gemeinsam weiterzumachen. Weil du hast dann die Steigerung, am Anfang sieht man Sadiq, den ja Rick aussperren wollte, aber Karl hat den halt aufgenommen und er entpuppt sich ja als Guter wirklich. Dann hast du Eugene, den großen Verräter, den auch die meisten nicht mehr zurückhaben wollen würden, bis hin tatsächlich eben zu Negan, so dem absoluten Feindsymbol. Und sogar für den ist Platz, weil letzten Endes geht es nur darum, sich zu entscheiden, macht man es gemeinsam oder nicht. Ja. So, alles andere ist eigentlich egal, weil es ist schon, alles andere ist eh schon kaputt. Quasi. Das fand ich ziemlich stark.
Und mich hat es war natürlich auch gleichzeitig eine Anspielung auf ein Zitat von Karl selbst. Und zwar, nachdem Rick ihn darauf angesprochen hat, was meinst du damit, von wegen, ich habe nicht genügend Hoffnung und so weiter, sollen wir eines Tages mit Negan Erdbeeren pflücken? Hat er ihn ja genauso gefragt.
Ach, das. Ja.
Das fand ich halt vom Bildlichen her natürlich auch nochmal stark. Ich habe mir die Episode nämlich gestern nochmal angeschaut, die 8. und die 9. direkt hinterher. Und da ist dieser Satz halt genau drin. Ah, okay. Und das fand ich ziemlich... Ja, ich habe es für meine Mutter nochmal gemacht, die hat die 8. noch nicht gesehen gehabt. Und sie ist auch ein riesengroßer Fan. Was mich aber zu einer anderen Sequenz bringt, die kein Traum ist. Und die wir auch schon... Genau, die wir auch schon mehrfach gesehen haben. Ein Rick... Verweinte Augen, er sagt, ich habe es geschafft, meine Gnade hat meine Wut übertrumpft. Und diesmal sehen wir ein bisschen, wie es weitergeht. Er hat eine ziemlich blutige Hand, sitzt an einem Baum, verweinte Augen. Ja, ich meine zu wissen, worum es sich handelt, aber das ist halt, lagen wir halt auch falsch, weil diese Staffel geht auch in interessante Richtungen. Aber ich möchte gerne euch erstmal fragen und euch erstmal fragen, was meint ihr, hat es damit auf sich?
Ich habe dazu auch eine Frage. Steckt da irgendwas in Ricks Hand?
Ich?
Er hat irgendwas in der Hand und ich bin mir nicht sicher, ob irgendwas in seiner Hand drin steckt. Auf jeden Fall ist sie eben komplett blutig und er hat irgendwas in der Hand. Aber also, ich konnte es
also
nicht erkennen.
Wie gesagt, ich habe, also meine Theorie ist, dass das tatsächlich so nach dem großen Kampf gegen Negan ist. Und in den Comics gibt es ja halt auch diese Szene, dass Rick Negan mit so einem ziemlich großen Jagdmesser eigentlich so den Hals aufschlitzt, ohne dass er ihn dabei aber umbringt. Und für mich war das halt so ein bisschen, vielleicht ist das so genau dieser Punkt, dass er ihn zwar bekämpft hat, aber ihn halt nicht umgebracht hat, weswegen halt meine Gnade hat meine Wut übertrumpft und er sitzt halt in diesem Augenblick gerade da und denkt irgendwie nochmal an seinen Sohn zurück, für den er genau das jetzt gemacht hat, weswegen halt seine Hand wahrscheinlich mit dem Blut von Negan irgendwie verschmiert ist oder sowas. Also ja, also vielleicht ist es wirklich genau diese Szene, kann auch was komplett anderes sein. Bei uns in den Kommentaren zu unserem Recap-Video haben auch viele spekuliert, ist es vielleicht irgendwie, weil er noch Michonne verliert oder so und dann halt in irgendeiner Schlacht danach halt auch nochmal irgendwie denkt, oh mein Gott, was mache ich hier alles? Aber ich glaube, das ist noch sehr offen. Wir können halt viel spekulieren, aber am Ende haben sie uns mit diesen Flash-Forwards und Visionen, Träumen
schon gut reingelegt.
Ja, ja, das stimmt.
Ich glaube tatsächlich aber auch, dass am ehesten wirklich darauf hinausläuft, dass er wirklich Negan nicht umbringt und somit Karl ehrt.
Ja.
Was ich halt auch ein bisschen schade finde, dass Karl nicht mehr da ist, um das zu erleben, weil die Beziehung zwischen Karl und Negan ist eine der besten in den ganzen Comics. Ja. Und ich rede jetzt nicht nur über das erste tolle Treffen, das hatten wir zum Glück in der Serie. Und auch dieses coole Treffen an den Mauern von Alexandria, wo du siehst, Negan kommt da mit seiner ganzen Kolonne, ist bereit, eigentlich die Stadt kaputt zu bomben. Aber er hört Karl in Ruhe zu und er hat Respekt vor Karl. Ja. Und eigentlich zieht sich das durch die Comics noch ziemlich, ziemlich gut weiter.
Auch, ja.
Weil Negan wird zum Gefangenen und Karl besucht ihn andauernd, gibt ihm das Essen, aber Karl spricht es nicht aus, dass er Negan auch mag. Und Negan sagt dann auch irgendwann, komm schon, du magst mich doch. Und er, nein, und geht. Aber und Negan fängt an zu weinen in seiner Zelle.
Aber wie gesagt, das ist halt auch wieder so ein Punkt, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Das könnte dann am Ende Judith sein. Also und wenn wir dann halt wirklich so einen Sprung nach vorne machen, weil das Interessante daran wäre halt auch, eine Judith würde Negan mit ganz anderen Augen sehen.
Weil die das alles nicht mitbekommen
hat. Weil sie das halt so nicht, sie hat das dann wahrscheinlich alles gehört und so. Und vielleicht ist sie dann so an diesem Punkt so, ich habe jetzt so viel über diesen Mann gehört, der da irgendwo in einem Gefängnis hockt. Ich muss den jetzt kennenlernen, ich will wissen. Und ich weiß, auch der hat meinen Bruder getroffen und ich will, dass er mir von meinem Bruder erzählt und mir sagt, was eigentlich wirklich los war. Und das wäre, glaube ich, dann auch wieder eine Weiterentwicklung von der Geschichte aus den Comics, die fast nochmal interessanter wäre als das in den Comics.
Ja, dann wird Karl nochmal zu einer richtigen mythischen Figur
eigentlich. Ja, und vor allem, ja, genau. Und man könnte vielleicht irgendwie so einen Chandler Riggs auch nochmal für irgendwelche Szenen zurückholen, obwohl er dann wahrscheinlich auch schon viel zu alt wäre. Ja. Aber das fände ich auf jeden Fall interessant, wenn es denn tatsächlich über Judith läuft und sie so eine Beziehung zu... Ja. Weil ich meine, dass das Negan sie auch mochte, hat man ja gesehen, als er da in Alexandria war, wenn er sie auch so auf den Arm genommen hat und Spaghetti gekocht hat und sowas alles. Also finde ich auf jeden Fall noch einen spannenden Aspekt.
Ja.
Jetzt kommen wir, glaube ich, zum interessantesten Teil dieser Sendung. Und zwar der großen Frage, wie es weitergeht. Denn hinter den Kulissen und vor den Kulissen, vieles hat sich bei The Walking Dead mittlerweile getan. Theorien werden schon wieder suppenhoch geradezu. Und ich möchte eine nach der anderen sehr gerne mit euch abarbeiten, weil es gibt hier echt vieles zu besprechen. Deswegen möchte ich ausnahmsweise jetzt schon anfangen zu prophezeien, was nicht nur in der nächsten Woche passiert, sondern was uns in den nächsten Wochen erwartet. Also angefangen mit einem Thema, das wir davor schon mal angeschnitten haben, Morgan. Okay, wir haben Morgan, anfangs waren wir uns alle sicher, dass er diese Staffel nicht überleben wird. Sollte es jetzt so weitergehen, wie es jetzt überall geteased wird, dass es bei Fear the Walking Dead genau da weitergeht, wo Staffel 8 aufhören wird. Wie wird Morgan die Gruppe verlassen? Als Freund, als Feind? Was sagt ihr?
Vielleicht wird es eher so eine Art Verbannung sein, wie Rick es damals mit Carol gemacht hat. Weil ich denke mal, Morgan wird jemand sein, der eben nicht hinter diese ganze Philosophie von Karl treten wird, sondern der wird seine Waffe, seinen Stock in die Hand nehmen und er wird jeden töten wollen. Er sagt es ja auch selber so, ich muss das machen und das könnte halt wirklich sein, dass so ein Rick dann am Ende sagt, okay, sorry Morgan, du bist mir zu riskant für meine Gruppe, für diese neue Welt und vielleicht wird so ein Morgan auch gar nicht in dieser neuen Welt leben wollen. Gerade auch mit den Saviors zusammen und weil er vielleicht auch für sich dann selber entscheidet, ich passe hier nicht rein. Ihr könnt hier gerne Friede, Freude, Eierkuchen spielen, aber das ist irgendwie nicht mehr meine Welt und entweder wird er vielleicht für sich so ins Selbst gehen oder wird halt tatsächlich verbannt.
Ja, ich glaube auch so ein bisschen wie Carol vor einigen Folgen, die sich dann ganz alleine in die Hütte zurückgezogen hat,
genau.
Und niemandem mehr was zu tun haben will, weil sie einfach gemerkt hat, sie kann nicht mehr mit dieser Gemeinschaft, weil was bringt das denn? Ich glaube, dass er es so ähnlich machen wird. Ich glaube, das wird beidseitig passieren, dass er einfach... Je nachdem, wie viel Konflikt sie da reinschreiben wollen. Aber ich finde es nicht nötig, das irgendwie aufzubauschen, weil ich glaube, dass beide Seiten wissen, dass es nicht, dass da zu viel kaputt ist.
Ja. Die zweite Sache, die ich gerne ansprechen würde, sind eigentlich nur Sachen, die sich hinter den Kulissen abspielen. Und es war schon häufig, es muss nicht zwingend etwas bedeuten, möchte ich an dieser Stelle sagen. Weil gab es schon sehr häufig. Und zwar bisher für Staffel 9 von The Walking Dead haben nur, glaube ich, zwei Schauspieler fest unterschrieben und das sind Andrew Lincoln Rick und Norman Reedus Darrow. Es gab kleine Streitigkeiten mit Lauren Cohen, die eine Gehaltserhöhung haben wollte. Aber jetzt, also zuletzt hat Gimple gesagt, dass die immer noch verhandeln. Sie hat noch nicht unterschrieben, hat aber anscheinend für einen anderen Piloten unterschrieben, von einer anderen Serie. Bedeutet das das aus für Maggie, diese Staffel? Was sagt ihr?
Also ich glaube, es könnte das ausbedeuten. Also nur weil sie für einen Piloten unterschreibt, heißt das noch lange nicht, dass dann überhaupt wirklich eine Serie bestellt wird und sie wirklich ihr wirklich die Zeit fehlt für The Walking Dead. Aber also ich finde, sie sollten Lauren Cohen alles Geld geben, was sie haben, weil sie ist eine extrem wichtige Figur in dem, für was sie steht. Und wie sie sich entwickelt hat vor allem, ich finde, es ist eine Figur, die man auf keinen Fall absägen sollte, weil da noch extrem viel drin steckt. Und ich möchte nicht schon wieder, dass eine Frau bei der Geburt von ihrem Kind stirbt. Das wäre irgendwie so ein Laurie-Ding. Also ich hoffe auf jeden Fall, dass sie bleibt und dass sie sich irgendwie einigen können. Zumindest noch für eine Staffel, für die 9. Staffel.
Also Scott Gimple hat zumindest gemeint, er möchte für sie kämpfen und er möchte sie unbedingt dabei haben. Am Ende ist es ihre.
Finde ich auch wichtig, vor allem, weil ich glaube, sie wird halt jetzt in der zweiten Hälfte von Staffel 8, wird sie noch extrem wichtig werden als Anführerin von Hilltop und wahrscheinlich auch als Streitfaktor halt mit Rick einfach, der jetzt eben halt versuchen will, Karls Vision aufrecht zu erhalten und gerade eine Maggie hat ihren Mann durch Negan verloren und will ihre Rache und ja, wie du schon sagtest, so wenn am Ende irgendwie sie bekommt ihr Baby und überlebt das wieder nicht, das wäre dann auch irgendwann das wäre blöd. Also dann sollen sie vielleicht lieber irgendwie sagen, okay, wenn wir in Staffel 9 jetzt quasi diese neue Welt aufbauen, sie vielleicht nicht mehr ganz so oft zu sehen oder so, aber dass man sie halt trotzdem irgendwie immer noch mal alle 2-3 Folgen sieht, so wie sie da mit ihrem Kind irgendwie weiterlebt oder so. Also gerade Maggie, finde ich, kann man noch furchtbar viel eigentlich mit diesem Charakter machen.
Und das wäre recht, wirklich, was wir nicht vergessen dürfen, die Dynamik Maggie Gregory, die ist auch nur noch da und die spielt ja in den Comics in dieser neuen Welt eine ganz große Rolle.
Obwohl ich mich da frage, ob sie das nicht quasi schon jetzt
in dieser
8. Staffel quasi ad acta legen, weil ich weiß halt auch nicht, wie viel ich jetzt noch von diesem Serien-Gregory wirklich sehen möchte.
Ich finde den so lustig. Ich finde den saulustig.
Ja, aber irgendwie...
In kleinen Mengen.
Ja, genau. Ich finde, er hat auch schon ein bisschen so sein Zenit überschritten. Ja. So. Also wenn sie jetzt quasi das beenden würden, würde ich auch nicht traurig sein.
Nee.
Ich habe schon gesagt, dass wenn, sollte sie aussteigen, ich sehe schon, also nur sollte. Sie stirbt bei der Geburt, Carol hat ein neues Kind und das ist kompensieren für Sophia. Aber ich würde es auch, wie gesagt, noch nicht so düster sehen, weil man darf nicht vergessen, selbst Norman Reedus hatte parallel zu The Walking Dead eine ganze Serie, in der er fast in jeder Episode dabei war. Es war zwar eine Biker-Serie und eher eine Doku, aber die wurde auch lange aufwendig gedreht und die lief wirklich parallel zu The Walking Dead. Und deswegen hat er dann in Staffel 6, irgendwie in der ersten Hälfte, nicht viel zu tun gehabt, aber ist dann halt wieder aufgetaucht, wann es Sinn gemacht hat. Ich meine, es ist jetzt, solange es jetzt nicht wie bei Sonequa Martin-Green ist, also Sascha, dass sie jetzt absolut die 100%ige Hauptrolle ist einer neuen Serie, sondern immer noch ein Supporting Character, finde ich, ist es drin. Und da bleibt es halt noch offen, wie das weitergeht. Aber wie es in Hilltop weitergeht, finde ich äußerst interessant, weil Maggie hat sich schon nicht an die Forderung gehalten. Ich hoffe jetzt, ihr habt das Promo alle gesehen. Jetzt sprechen wir nämlich schon über Episode 10. Habt ihr die Promo-Clips alle gesehen?
Jawohl, Captain.
Natürlich.
Der Sarg wird geliefert.
Die Botschaft kommt an, ja.
Mit der schönen Warnung, wir haben noch 38 weitere. Da drin ist einfach nur ein Toter, der mit Untoter. Und Negan gefällt das natürlich gar nicht. Und das bringt mich nämlich zu einer Theorie, die ich davor angesprochen habe bei Andrea, die ich dir noch gar nicht offenbart habe.
Oh, jetzt kommt.
Für dich ist das richtig.
Ich höre sie zuerst, ihr hört sie zuerst.
Für dich ist das jetzt richtig hier. Live.
Ich weiß Bescheid.
Denn,
nicht spoilern.
Ja, denn wir haben schon darüber gesprochen. Scavengers werden zurückkommen, ich weiß ja. Oceansiders werden zurückkommen. Und wie das alles einen richtig, richtig coolen Bogen machen kann, in diesem Clip siehst du, dass Negan Simon sich mal zur Brust nimmt und sagt, du tötest einen, die anderen werden folgen. Und dann haut er auf den Tisch und sagt, nur einen diesmal. Wir erinnern uns zurück, die Oceansider haben alle ihre Männer verloren. Und ich meine, dass Simon derjenige ist, der alle Männer hat umbringen lassen und damit gegen Negans Regeln verstoßen hat.
Du, ich glaube auch, also ich finde die Theorie wirklich gut, finde sie auch nicht dumm. Ich glaube, wenn wir uns an so diese ganzen Trailer erinnern, sehen wir auch eine Jadis heulend auf ihrem Müllberg sitzen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein Simon jetzt wieder sowas machen könnte, dass er statt einem Scavenger alle Scavenger umbringt und nur einen Scavenger übrig lässt, nämlich Jadis.
Ja, und das wird Negan überhaupt nicht passen. Und Negan hat auch kein Problem damit, seine eigenen Leute zu töten.
Obwohl ich halt auch krass finde, dass ein Negan immer noch glaubt, also immer noch an die Möglichkeiten der Scavengers glaubt, weil sie haben ihn jetzt auch schon einige Male irgendwie hintergangen und betrogen und dass er trotzdem noch denkt, okay, du gehst da jetzt hin, bringst einen um und dann sind die wieder klargerückt. Weiß ich nicht, ob das bei den Scavengers so funktioniert und ich glaube auch so ein Simon wird sich denken, das wird so nicht funktionieren und vielleicht wird er sich halt wirklich entscheiden und sagen, okay, alle Müllleute weg.
Dann ist das jetzt meine letzte Frage an euch beide und auch an euch. Was genau wird uns nächste Woche erwarten? Andrea, du darfst anfangen.
Also man hat ja in der Vorschau schon gesehen, dass es drei große Themen geben wird nächste Woche. Einerseits die Briefe, also nochmal quasi der zweite Schritt von Karls endgültigen Abschied. Dann Simon. Und die Scavengers und dann hat man auch gesehen, dass man eben Oceanside, Aaron und Enid sehen wird und am meisten bin ich gespannt, was mit Simon passieren wird, weil also Negan gehen ja langsam die
Lieutenants aus.
Die Lieutenants aus, so, also neben Dwight, der ja auch schon weggelaufen ist, bleibt eigentlich nur noch Simon über, von denen, die wirklich eine eigene Storyline hatten, wenn ich mich recht erinnere.
Diese Regina müsste noch irgendwo sein.
Aber die hatte nie eine eigene Storyline. Ich weiß nicht, ob sie da noch was einbauen. Ja. Ich schätze mal, die stirbt dann irgendwann bei einem Zweikampf mit, keine Ahnung, Michonne oder so.
Das wäre cool.
Ja, oder Carol. genau, und Simon ist quasi noch so der letzte Typ, den er rumkommandieren kann, der irgendwie da für ihn quasi stellvertretend Dinge erledigt. Darauf freue ich mich so ein bisschen und ob Simon sich auf irgendeine Art und Weise eben wieder versucht, über Negan hinwegzusetzen, vielleicht Negan selber Simon dann abfrühstückt, mal sehen. Ich finde, also ich habe gar keine wirklichen Prognosen, ich finde, es ist gerade mit den Scavengers, die sind irgendwie so eine Variable, die kann ich gar nicht einschätzen.
Wie gesagt, und gerade so ein Simon hat ja auch so seinen Groll gegen die, also das könnte interessant werden. Worauf ich wirklich gespannt bin, ist, wie es tatsächlich zwischen Aaron, Enid und den Oceanside-Frauen weitergeht, weil das ist ja auch so eine interessante Gruppe, die in den Comics gar nicht so krass ausgearbeitet, wie sie das jetzt hier eigentlich so machen. Und
es ist auch eigentlich was ganz anderes. Es ist einfach im Comic ist es eine Fraktion von Ezekiels-Leuten.
Genau, also eigentlich nur so Fischer auch, ne? So diese, und da finde ich es halt interessant, weil sie hier jetzt wirklich nochmal so eine neue Note in die Serie reinbringen können. Und wie sie diese Frauen jetzt in den Krieg einbinden, weil letztendlich haben die ja auch noch. Eben, sie haben sie keine Waffen, gleichzeitig haben sie aber trotzdem noch eine Rechnung mit den Saviors zu begleichen. Also ich denke mal, die werden wahrscheinlich nicht ungeneigt sein, quasi in diesen Kampf mit einzusteigen, aber ich denke mal, sie werden sicherlich irgendwas fordern, irgendwas wollen, damit sie da halt dann auch wirklich mitkommen. Allen voran natürlich Waffen.
Ja, also ich nehme an, dass die sowieso sich, also ich meine, sie wollen sich zwar an Negan rächen, aber sie werden auch erstmal ihre Probleme mit Rick und Co. haben. Die haben sie überfallen.
Klar.
Die haben ihnen ihre ganzen Waffen genommen. Und jetzt haben sie die Anführer erschossen. Auch wenn es ein Unfall war, es ist passiert. Also deswegen, ich bin gespannt, wie die wieder eingebaut werden. Ich nehme an, dass das jetzt sehr bald der Fall sein wird. Mehr als nur eine Episode, wo Enid sagt, sorry, und dann, schon gut. Al Lawlett hat dir geschrieben, Also, wenn alle Scavengers sterben und Simon dafür gekillt wird, haben wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Hey Sebastian, Party.
Wo ich Simon ja tatsächlich mag eigentlich. Irgendwie so, ich finde so diesen, der ist so ein cooler Mini-Negan. Aber ja, Party, wenn die Scavengers irgendwie doch weg sind, weil das war wirklich eine unnötige Erfindung, finde ich.
Ja, ich bin auch kein großer Fan. Wie stehst du zu den Scavengers?
Ach, ich fand sie irgendwie ganz unterhaltsam, als sie da nackig ihre Kunst machten. Und dass es dann dazu geführt hat, dass Andrew Lincoln halbnackt durch die Gegend stolpert. Das hatte schon Unterhaltungswert, aber so wirklich verstanden habe ich es auch nicht. Ich meine, wollte sie damit zeigen, wie absurde Züge dann Leute annehmen, wenn es bergab geht mit der Zivilisation, oder?
Das ist auch komisch, dass sie so reden wie bei Mad Max Fury Road.
Vielleicht haben sie zu viele Mülldämpfe eingeatmet da zwischen ihren Müllbergen.
Das würde mich nicht wundern. Das wird einiges erklären.
Obwohl ich nie vergessen werde, dass Jadis schon Rick damals vor Michonne gesagt hat, ich werde mit ihm schlafen, wenn die Schlacht vorbei.
Ja, ja, das fand ich auch eine starke Szene.
Das war wirklich... Das war wirklich, hä? Und dann gehört der etwa dir? So das war schon wirklich lustig. Und weil die Kommentare es trotzdem immer wieder verlangen, werden wir diesem Thema auch nicht aus dem Weg gehen. Das ist das letzte Thema. Wie glaubt ihr, wird das jetzt alles mit den Whisperers ablaufen? Sehen wir sie diese Staffel noch?
Cliffhanger Staffel 8 Finale. Wenn überhaupt, ist meine Theorie vielleicht nicht mal das, aber es wäre ein cooler Cliffhanger, wenn man ganz zum Schluss irgendwo so ein Scout von Ricks neuer Welt irgendwie so langlaufen sieht und du siehst so eine Gruppe von Walkern langlaufen und auf einmal hörst du irgendwie so ein Flüstern daraus und dann fragt sie sich dieses Café, reden die Walker? Und dann so Cut weg und hinter ihm steht vielleicht noch so ein Whisperer und haut ihn um und das war's dann so. Das wäre so mein Tipp. Ich glaube, früher werden wir sie wahrscheinlich nicht treffen.
Also ich hoffe, dass sie nicht mehr reingequetscht werden in diese Staffel. Ich möchte, dass die Staffel so endet, dass mein Wunsch, weil die Drehbuchautoren zugucken, dass es mit einem Flash-Forward endet, einem wirklich großen Flash-Forward, wo teilweise, aber nicht zur Gänze, Karls Traum in Erfüllung gegangen ist. Und das allein dann schon so ein What-the-fuck-Effekt ist, dass es das nicht braucht, dass dann noch irgendwie der nächste Bösewicht angeteasert wird.
Ich glaube, das sagst du nur, so dass die Serie schon mal so ein vorläufiges, gutes Ende hat. So, bis dahin ist alles schön.
Bis danach kann ich rein. Bis danach kacke wird,
genau. Ende.
Ich höre dann auf zu gucken.
Genau. Wenn's dann doof ist, dann gucke ich nicht weiter und sage, Staffel 8 ist für mich die Finale.
Ja, lass mich doch schauen. Aber
was? T.A. Black ist da.
Hallo.
Gerade noch geschafft. schreibt er. Gerade noch geschafft, um mal schnell Morales zu sagen, beziehungsweise.
Hast du Geld dabei?
Ich
sage
dabei
diesen Namen nicht. Aber
ja,
wir haben doch,
ich sage Morales und werf was rein. Moment.
Wir haben deine Tasse in Ehren gehalten.
Ja, schön, dass du auch mal wieder dabei bist. Wir haben dich schon vermisst. Ich habe schon
vor allem mal wieder dabei bist. Wir haben ja jetzt auch seit Dezember nichts mehr gemacht. Das Walking Dead war in der Winterpause.
Wir wieder mal dabei sind.
Ja, ja, stimmt. Hab es vermisst, hab euch alle vermisst. Es war wunderschön mit euch beiden. Danke. Toll, dass Andrea auch mal wieder dabei war.
Sebastian, immer gern.
Wirklich, also war eine unfassbar coole Runde mit euch beiden. Bitte, bitte, bitte bald wieder. Nächste Woche sehen wir uns ja sowieso, aber bevor wir uns jetzt verabschieden, wir haben hier ein goldenes Mannequin, den sogenannten Academy Award. Den überreiche ich gerade Andrea.
Für den
aber
The Walking Dead ausgezeichnet wird.
Aber nicht für ihre Performance.
Du musst immer deinen Eltern zuerst danken.
I want to thank Jesus. So geht das auch los. Bevor die rausschmeißt, Musik kommt, noch mal kurz, was es damit auf sich hat. Wir werden nämlich, Eve, ich und unsere zwei Oscar-Experten aus der Weepilot-Redaktion, nämlich Jenny und Tobias, wir werden Freitagabend, ich glaube ab 18:30 Uhr,
richtig,
uns wieder hier einfinden, um euch auf das Oscar-Wochenende einzustimmen, weil die Oscars werden vergeben von Sonntag auf Montag, also Sonntagnacht. Genau, wir haben einige kluge Sachen vorbereitet und wir würden uns freuen, wenn ihr dabei seid, auch natürlich in den Kommentaren.
Es gibt auch was zu gewinnen, oder?
Es gibt haufenweise zu gewinnen, unter anderem T-Shirts mit Porks drauf.
Also wenn da wer will kein Pork-T-Shirt haben? Also
darf
wie
ich mitmachen?
Nein. Also wie gesagt, vielleicht springt Sebastian sogar mal in die Sendung, denn er wird unser Regisseur sein.
Nur wenn ich ein Pork-T-Shirt
kriege. Wie gesagt.
Ich mag nicht mal so sehr.
What? Du bist raus, wir suchen einen anderen Regisseur.
18.30 Uhr, Freitag, sind wir live und stimmen euch alle auf die Oscars ein. Andrea ist wieder mit dabei, ich bin wieder mit dabei und die zwei Oscar-Experten. Wir werden das nochmal genauer ankündigen. Ihr werdet sehen, das wird eine ganz interessante, lustige Show. Und wir würden uns sehr freuen, euch wieder dabei zu haben. T.A. Black, ich werde dich nochmal kurz zitieren, weil du immer so fleißig mitschreibst. Er hat auf Fear the Walking Dead Content gewartet. Der kommt auch noch wirklich. Es gab hier so viel zu tun. Das tut mir furchtbar leid. Aber es wird kommen. Ich habe dich nicht vergessen. Ich könnte dich nie vergessen. Nicht nach deinen wunderschönen Geschenken. Und ja, ich bedanke mich bei euch allen da draußen am meisten. Ihr macht diese Sendung zu dem, was sie ist. Danke nochmal, Sebastian. Danke, Andrea.
Sehr gerne.
Und ja, wir sehen uns kommenden Freitag, 18.30 Uhr zur Oscar-Sendung und natürlich wieder nächsten Dienstag zur 10. Episode der 8. Staffel von The Walking Dead. Da seid ihr natürlich wieder mit dabei. Ihr habt toll mitgemacht und das werdet ihr sicherlich auch nächste Woche tun. Macht's gut.
Ciao.
Tschüss.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.